Hallo und guten Tag, liebe Artischock-Leser und Artischock-Hörer. Hier ist wieder mal ein Podcast von mir, von Rüdiger Suchsland. Dieser Podcast ist thematisch diesmal relativ disparat. Wir sind Mitte August. So langsam kommen die Sommerferien in vielen Bundesländern in die Endphase. Für diejenigen, für die die Schulsommerferien überhaupt eine Rolle spielen. In Bayern, und München ist ja die Heimatstadt von Artischock, in Bayern geht das Ganze noch gute 4 Wochen. Insofern sind es weiterhin Ferien. Ich lebe in Berlin und man hört aus dem Hintergrund sicherlich ein wenig den Lärm der Touristen. Es kann auch sein, dass ab und zu wir das Donnern eines Sommergewitters hören. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Denn heute ist der 17. August und ich möchte tatsächlich auch aus aktuellem Anlass über ein Thema sprechen. Morgen am 18. August hat ein Regisseur, den wir alle kennen, aus vielen verschiedenen Gründen einen runden Geburtstag, nämlich Roman Polanski. Roman Polanski wird 90 Jahre alt, das ist kaum zu glauben, weil er tatsächlich nicht so wirkt und weil er tatsächlich ja auch noch weiterhin ein sehr aktiver Regisseur ist, einer, der wieder gerade einen neuen Film gemacht hat, der in ganz wenigen Wochen, in 3 Wochen in Venedig zu sehen sein wird bei den Filmfestspielen am Lido. Und von dort werden wir dann auch berichten. Roman Polanski ist nicht das einzige Thema dieses Podcasts, deswegen habe ich gesagt, es wird ein bisschen disparat werden, weil in jedem Fall ich auch auf die Filmfestspiele von Locarno zu sprechen kommen möchte, die vor ein paar Tagen zu Ende gegangen sind, immerhin ja auch. Ein wichtiges Filmfestival, ein A-Festival, wenn auch vielleicht das kleinste unter den großen, aber immerhin eines der großen. Und da möchte ich doch auch über ein paar Filme sprechen, die übersehen wurden bisher. Und dann über Filme, die in dieser Woche im Kino starten. Schauen wir mal, wie lang das wird und wie das läuft und ob da wirklich über alles so viel zu sagen ist. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit Roman Polanski. Ich muss zugeben, dass Polanski mir persönlich immer so ein bisschen fremd ist. Ich habe das vor diesem Podcast überlegt, dass mir eigentlich das Werk weniger zu sagen hat oder weniger zu mir spricht als das Werk so mancher anderer, auch aus seiner Generation. Wie gesagt, er wird 90, er ist also 1933 geboren, 3 Jahre jünger als Godard. Er ist in Paris geboren, deswegen auch hat er einen französischen Pass. Und ich will kurz damit beginnen, für alle, die das Leben von Polanski nicht so gut kennen, das ein bisschen zu erzählen. Aber ich möchte das von dem Leben zu erzählen, das ist auch deswegen wichtig, weil es, glaube ich, gar nicht so viele Regisseure gibt, bei denen die Verschränkung von Leben und Werk und die Schatten, die das Leben auf das Werk wirft und umgekehrt, die dann auch wieder das Werk auf das Leben wirft, dieses Wechselverhältnis, wo das so wichtig ist und wo die Beziehung so dicht ist. Natürlich sprechen wir immer vom Autor im Film, in dem klarerweise der Autor, der Regisseur in der Regel, die Regisseurin dann sich ausdrücken in den Filmen. Aber hier ist es vielleicht nicht allein ein Ausdrücken, sondern hier ist es auch ein sich spiegeln und auch ein manchmal fliehen in die Filme und manchmal auch ein Filme machen als Therapie. Ich glaube, das alles spielt gewissermaßen ein bisschen eine Rolle. Und das macht Polanskis Werk dann interessant. Ich glaube, dass das Gesamtwerk und dass das Leben von Polanski, was in vieler Hinsicht selber wie ein ziemlich guter Film ist, und deswegen wurden ja auch schon Filme über Polanski gemacht, dass das ebenso interessant ist wie manche seiner Filme. Es ist gleichzeitig so, ich muss auch zugeben, dass ich die älteren Filme zwar, glaube ich, im Großen und Ganzen alle kenne, aber mir auch nicht nochmal jetzt wieder angeschaut habe. Vielleicht gelingt mir das noch in den nächsten Wochen, um dann nochmal was auch schriftlich zu Polanski zu formulieren. Aber jetzt hier aus der Hüfte muss ich ein bisschen mich auf meine Erinnerung verlassen. Und Ich habe mich gefragt, was ist die Handschrift von Polanski, was sind die wichtigsten Filme von Polanski, was ist eigentlich für mich so das Zentrale? Und da kann man sagen, ich glaube, wir alle kennen auch irgendwelche Polanski-Filme, da kann man dann schon sagen, dass es ein paar Filme gibt, die vielleicht herausstechen, und mehr im ersten Moment, als man glaubt. Ich denke, man muss in jedem Fall nennen einen Film wie Chinatown, man muss einen Film nennen wie Rosemary's Baby, man muss darüber hinaus Ekel nennen. Das sind vielleicht die drei stärksten, ich glaube jedenfalls für mich persönlich interessantesten Filme. Gleichzeitig ist es sofort so, dass der Film, den ich glaube ich zuallererst gesehen habe von Roman Polanski damals im Fernsehen, das war Tanz der Vampire, und ich weiß, den musste man so in einer Schulzeit in den 70ern oder 80ern musste man den irgendwie wahnsinnig lustig finden, und ich habe schon als Kind, vielleicht habe ich es auch nicht kapiert, weil es da natürlich viele Anspielungen gibt auf die Hammer-Filme, auf Dracula-Filme mit Christopher Lee, überhaupt auf Vampir-Filme und auch auf Sexualität, auf Hippie-Kultur und so weiter. Vielleicht habe ich das damals alles nicht verstanden. Kann sein. Das halten wir mal dem Film zugute. Ansonsten würde ich aber sagen, das ist eigentlich auch eher einer der schwächeren Polanski-Filme. Ich glaube, diese bestimmte Art von Farce, von Komödie, falls es eine Komödie ist, das kann er gar nicht so gut. Und das macht er jedenfalls auf eine Weise, die für mich nicht wirklich interessant ist und die heute scheint mir auch was sehr Abgestandenes hat. Ein zweiter Film, der mir einfällt, der ähnlich so ein bisschen albern ist und den ich nicht ganz ernst nehmen kann, das ist natürlich Pirates, Piraten, den wir vielleicht auch deswegen kennen, weil wir da Walter Matthau unter anderem als Piratenkapitän sehen. Das ist auch immer so die Frage, was man eigentlich sehen möchte und was nicht. Und wenn man dann so nachdenkt, dann fallen mir, glaube ich, zwei Dinge dazu ein, auf dieses Werk bezogen. Das eine ist nämlich, dass man doch dann immer noch wieder auf einzelne andere Filme kommt. Der Mieter, wenn Kattelbach kommt, Das Messer im Wasser, Macbeth natürlich, Tess, dann die späteren Filme, Der Pianist, für den er die Goldene Palme in Cannes gewann und dann auch den Oscar bekam in den USA, und so einige andere Sachen, die er auch noch gemacht hat, die alle scheint mir irgendwie sehenswert sind. Aber das, was die meisten dieser Filme verbindet, das ist natürlich eine bestimmte Art von Psychothriller und Horror. Nicht alle Filme, aber die allermeisten. Und wenn es überhaupt sowas wie den typischen Roman Polanski-Film gibt, dann ist er so eine Melange aus Thriller- und Horrorfilm. Es kann eine spirituelle Ebene geben, die gibt es manchmal in seinen Werken. Es sind Filme, die in jedem Fall gewalttätig sind, auch brutal. Und es sind Filme, die in irgendeiner Form auch die Gesellschaft mit sich selber konfrontieren, also Tabus ansprechen, auch Tabus brechen wollen und die Gesellschaft auf ihre eigenen Widersprüche hinführen wollen. Das ist mal das, was diese Filme alle verbindet. Und dann gleichzeitig gibt es einzelne Filme, die sind richtige Ausnahmen und die sind vielleicht, die vergisst man oft bei Polanski, die sind aber vielleicht in mancher Hinsicht die interessantesten oder die sind ihm auch extrem nah. Und die scheinen mir, als ohne dass ich sie jetzt in das, was ich gerade gesagt habe, gut einfügen kann und sie so diesen Linien, diesen roten Fäden des Gesamtwerks entsprechen, scheinen die mir trotzdem für Polanski auch wichtig zu sein und in mancher Hinsicht vielleicht sogar noch wichtiger. Allemal gibt es auch nicht so viele andere Regisseure, die so Werke machen, die so wirklich rausfallen aus dem, was einer sonst tut. Da ist natürlich dann zu nennen einmal dieser Film auf im Original, also italienisch, was, weil der im Tessin gedreht wurde. Ich glaube sogar in der Nähe von Locarno. Aber ich will jetzt auch nichts, ich bin nicht sicher, also ich möglicherweise. Und Anfang der 70er Jahre, dieser Film, dann natürlich Tess mit Nastassja Kinski, ist vor allem über Nastassja Kinski berühmt. Es ist aber eine Romanverfilmung, Tom Hardy-Roman und doch ein Werk, an das man sich auch, wenn ich jetzt an den zurückdenke, ich habe ihn einmal gesehen, da erinnert man sich an mehr als nur an Nastassja Kinski. Es ist aber ein Werk, der das fast gediegen und traditionell wirkt und so richtig rausfällt aus dem, was bei Polanski eigentlich fast immer an Provokation auch da ist, auch eben an Brutalität. Und dann gibt es noch einen Film, der zum Beispiel, der heißt, glaube ich, Ein Tag am Meer oder Ein Tag am Strand, A Day at the Beach oder so. Ich schaue das mal nach, wenn ich hier weiterrede. Das ist auch so ein fast vergessener, vollkommen ungewöhnlicher Film. Von ihm auch so Anfang der 70er Jahre gedreht, alles zu so einer Zeit, wo sich das Leben von Polanski sehr geändert hat. Und ein vierter Film von Polanski, der auch so vollkommen rausfällt. Ich glaube, das ist sogar der einzige Dokumentarfilm, den er gemacht hat. Das ist nämlich der Film Day of a Champion, auch so, ich denke, 72, 73 gedreht. Ein Film über die Formel 1 und hier über Jackie Stewart. Das war damals ein britischer, eigentlich der Formel 1-Weltmeister und der beste, überhaupt der beste Rennfahrer der Welt und der in jedem Fall der beste Brite und so eine Legende, auch so ein Gentleman-Fahrer, wie es überhaupt damals vielleicht das Rennfahren, was Heroisches und Glamouröses hatte, vor allem in der ersten Hälfte der 70er Jahre, was es vorher ein bisschen hatte, danach aber auf keinen Fall mehr. Naja, und das ist auch so ein Film, der sehr elegant ist, der sehr diesen Zeitgeist der 70er atmet. Ich lese jetzt, dass das Weekend of a Champion heißt, und der ist von 1971. Und tatsächlich ist der Film, den ich sonst meinte, das ist A Day at the Beach. Der ist von 1969. Und das sind so weitgehend vergessene Filme. Ansonsten, wenn man so über die Filmografie blickt, dann fallen einem einzelne Filme ein, die auch ziemlich gut sind, die trotzdem ich zum Beispiel zumindest vollkommen vergessen hatte, nämlich Der Tod und das Mädchen, auch eine Theaterverfilmung mit Sigourney Weaver. Was ich eben vergessen habe, was man natürlich auch erwähnen muss, ist, dass sehr viele Filme von Polanski Verfilmungen von Literaturvorlagen sind, von Romanen, Büchern. Er hat Oliver Twist verfilmt, er hat mit Ghost, der The Ghostwriter heißt bei uns, hat er Robert Harris verfilmt, später dann auch nochmal und ist insgesamt jemand, der sich sehr stark an Literatur ausrichtet und manchmal eben auch an Theater. Der Gott des Gemetzels ist ein Theaterstück, Macbeth sowieso. Und ich glaube, dass es in zwei, drei Fällen auch noch weitere Theatergrundlagen gibt. Was man bei Polanski, glaube ich, sagen kann, ist, dass er ziemlich oft, vielleicht liegt es auch tatsächlich unter anderem auch an seiner Ausstrahlung, seinem Äußeren und an seiner privaten Lebensgeschichte, die sehr eng ja mit vor allem den späten 60ern bis in die späten 70er Jahre öffentlich war und nach wie vor die Gemüter bewegt in unterschiedlichsten Weisen, dass Polanski für mich tatsächlich auch immer mit diesen 70er Jahren und dem Geist der 70er Jahre mit einer bestimmten Form von Libertinage, von meinetwegen Hippietum verbunden ist, von Tabubruch, von einer Freiheit, die es vorher und nachher nicht gab, von einem gewissen Hedonismus und natürlich neben all dem, was jetzt an positiven und auch positiv gemeinten von mir genannt war, auch mit den Schattenseiten von all dem. Man denkt bei Polanski auch immer wegen seiner persönlichen Geschichte und auch wegen der Tatsache, dass er öfters versucht hat, so etwas wie Erotik-Thriller oder das Erotische, das Sexuelle in Filmen darzustellen, in der einen oder anderen Form, auch als Horror des Erotischen, des Sexuellen in Rosemary's Baby etwa oder auch in Ekel. Deswegen denkt man immer an Eros bei Polanski. Wenn man davon redet, und darüber wird ja viel geredet, und immer wieder auch wird versucht, damit Auflage zu machen in den Zeitungen, indem man auf die Vergangenheit von Polanski, auf seinen Prozess, seine Anklage wegen Vergewaltigung in den USA, seine Flucht vor Verkündigung des Urteils, indem man darauf zu sprechen kommt. Wenn man von Eros redet, von seiner Beziehung, wie immer sie aussah, wir wissen es alle nicht genau, zu Nastassja Kinski, zu anderen sehr jungen Frauen, teilweise jungen Mädchen, dann sollte man von der anderen Seite auch sprechen, nämlich vom Tod, von Thanatos. Und genauso wie Polanski in mancher Hinsicht wahrscheinlich als Täter beschrieben werden muss, genauso möchte ich sagen, ist mir wichtig auf der anderen Seite, dass man auch nicht vergisst, dass Polanski in vieler Hinsicht ein Opfer war und ein Opfer ist. Und das ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo man auf die Biografie von Polanski zu sprechen kommen muss. Gleichzeitig möchte ich auch auf zwei, drei Begegnungen zu sprechen kommen, wo er mir zumindest persönlich auch tatsächlich begegnet ist oder ich ihm nahe kam. Das eine ist das Filmfest München. Ich glaube, im Jahr 1999 war es. Ich habe damals für das Filmfest München gearbeitet, den Katalog gemacht, zusammen mit dem von mir jedenfalls unvergessenen Bodo Fründ, der Chefredakteur des Katalogs war und von einer derjenigen Leute ist, von denen ich extrem viel gelernt habe fürs Leben und vor allem für die Arbeit. Und in diesem Jahr, in dem ich fürs Filmfest München arbeitete, noch unter Eberhard Hauff, war Polanski der Ehrengast. Und so habe ich den auch ein bisschen erleben können in den Räumen des Gästeservice, im Hintergrund, also nicht öffentlich, aber natürlich dann auch bei einem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, zusammen damals mit Frauke Hank, die leider auch schon verstorben ist. Aber Münchner werden sich an diesen Namen ganz bestimmt noch erinnern, an diese beiden Namen, Frauke Hank und Bodo Fründ. Und das war das eine Mal, wo ich Polanski ein bisschen näher erleben und beobachten konnte. Und da war eigentlich weniger wichtig jetzt die direkte Erfahrung des Interviews. Das war routiniert und ich war da zu jung, zu unerfahren, um aus ihm mehr als das übliche, durchschnittliche 0815-hafte herauszuholen. Aber man konnte ihn beobachten. Und was mir da klar geworden ist, ist jetzt salopp gesagt, wie viel Angst der Mann hatte. Mir ist klar geworden, dass er sich wirklich unbehaglich gefühlt hat in geschlossenen Räumen. Dass er da zumindest Menschen brauchte, die er kannte, denen er vertraute. Ich erinnere mich an Barbara Glauning, ich weiß gar nicht, was aus ihr geworden ist, Barbara Glauning, die damals den Gästeservice, die Gästebetreuung im Filmfest München geleitet hat. Und die kannte er schon, wahrscheinlich, weil er schon früher mal in München war. Und die kannte ihn. Und die hat eine sehr warmherzige, in dem Zusammenhang, sage ich mal, mütterliche Art gehabt. Und genau den richtigen Ton getroffen, um mit ihm umzugehen. Er hat ihr vertraut. Sie konnte ihm dieses Vertrauen und diese Wärme, eine bestimmte Form von Geborgenheit geben. Und es war sehr deutlich, dass dieser Mann das brauchte. Und ich kann mich an keinen Fall erinnern, jemals irgendeinen Star, irgendjemand, den ich erlebt habe oder interviewt habe. Und man hat auch schon Menschen in Krisen erlebt. Man hat sehr junge Menschen auf Festivals, wenn man für die arbeitet, sehr junge Menschen, Stars. Ich erinnere mich an eine 17-jährige Alicia Vikander einmal in Mannheim. Das kann man alles überhaupt nicht vergleichen, diese Unsicherheiten und Unerfahrenheiten, mit einer Art von existenzieller, klaustrophobischer Angst, die bei Polanski ab und an kurze Momente, Augenblicke in seinen Blicken, in seinen Gesten, in einer bestimmten Art Zuflucht zu suchen in fremden Räumen, bei fremden Menschen, die man da beobachten konnte. Und wenn immer oder ziemlich oft im Zusammenhang mit Polanski von seinen klaustrophobischen Filmen und Szenarien die Rede ist, dann kommt, glaube ich, diese Klaustrophobie auch ein bisschen davon, von diesem persönlichen, existenziellen. Und das hat natürlich sehr persönliche Ursachen. Und dann muss ich jetzt auf einen zweiten Punkt kommen, wie ich es eben ausgedrückt habe, wo ich Polanski sehr nahe gekommen bin. Das war nämlich tatsächlich letztes Jahr erst beim Kamera Image Festival in Torun in Torun in Polen. Und da lief ein Film, ein Dokumentarfilm. Ich versuche gerade, während wir reden, herauszufinden, wie das genau hieß. Genau, es heißt nämlich Hometown, dieser Film. Oder nochmal hier ganz kurz nachgeschaut. Ja, oder auch The Wizards from the Ghetto. So klar ist das nicht jetzt. Mateusz Kudla, ein Pole, hat diesen Film gemacht im Jahr 2021, schon während der Pandemie. Und er erzählt dort von Polanski und von einem Fotografen, der inzwischen dann auch relativ berühmt ist. Und zwar heißt er Horowitz. Ich überlege gerade, was sein Vorname ist. Jetzt muss ich mal hier kurz nachschauen. Im Internet, wo man vielleicht jetzt auch den Namen rausfindet, ist natürlich jetzt blöd, aber geht nicht anders. Genau, Richard Horowitz. Und Richard Horowitz ist auch schon über 80, er lebt noch. Er lebt in Amerika, in New York. Beide kennen sich aus ihrer Kindheit bzw. Jugend, also sie sind, ich glaube, 8 Jahre auseinander. Und Richard Horowitz ist 8 Jahre jünger. Aber die Familien haben sich gekannt und die Polanski als junger Mann oder fast 20er und dann Richard Horowitz entsprechend jünger, die kannten sich aus Krakau nach dem Krieg, haben sich auch schon vor dem Krieg zumindest mal kurz gesehen, aber da war, also vor dem Krieg kann es nicht gewesen sein, aber dann während der Zeit der deutschen Besatzung in Polen. Und sie haben beide im Krakauer Ghetto gewohnt. Sie laufen in diesem Film vor allem durch Krakau, auch durchs Ghetto und erzählen sich, wo sie gewohnt haben, wo sie wann gewohnt haben, wie sie umgezogen sind. Und dann kommen alle möglichen Erinnerungen hoch. Es ist ein Film, wo zwei alte Männer miteinander reden und über ihre Kindheit und Jugend sprechen. Und eine Kindheit und Jugend im Grauen. Im Grauen der Shoah und der Ermordung der europäischen Juden, insbesondere natürlich der polnischen Juden. Und diesen Richard Horowitz, der heute eben ein Fotograf ist, ein bekannter Fotograf, der war in Torun letztes Jahr und ich hatte, weil ich in einer Jury war, das große Glück, tatsächlich neben ihm am Tisch beim Abendessen zu sitzen und mich auch mit ihm zu unterhalten. Und das ist natürlich nicht nur interessant, weil er ein Freund von Polanski war und weil es dann auch kurz um Polanski ging. Es ist eigentlich interessant gewesen, vor allem für diese Erfahrung, sowohl wie hat man das damals erlebt, wie hat man die Lager erlebt. Denn Horowitz war im Lager. Horowitz war einer der Jüngsten in Auschwitz, ein Kind jedenfalls in einem deutschen Vernichtungslager, aber er hat überlebt und er ist eines der Kinder. Viele, die das jetzt hören, haben ihn schon gesehen, denn es gibt eine ziemlich berühmte Filmaufnahme, in der Kinder befreit werden. Und man sieht so einen Haufen, so 10, 12 Kinder, Jungs und Mädchen, die alle so zwischen 3 und 6, 7 Jahre sind, nicht älter. Und die kommen, sind klarerweise Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die kommen in ihren zerlumpten Kleidern, teilweise noch KZ-Klamotten, zum Kameramann und zeigen ihre Arme, ihre kleinen, weichen Kinderarme, auf denen jeweils die Nummer eintätowiert ist, die KZ-Nummer. Und das sind Bilder, die einem nahe gehen. Und es ist mir sehr nahe gegangen, diesen Mann, den ich aus diesen Filmaufnahmen tatsächlich schon kannte als Kind, den dann als sehr alten Mann persönlich zu treffen. Und ich wusste natürlich auch nicht, dass das dann jemand war, der namentlich bekannt ist und eben zum Freundeskreis von Polanski gehörte. Das, was für unser Thema, für Polanski daran interessant ist, das ist diese Erfahrung der Unsicherheit, diese Erfahrung des jahrelangen unmittelbaren Grauens und Horrors, die natürlich etwas mit einem macht. Auch wenn das Menschen sind, die heute äußerlich gelassen sind, die äußerlich gesehen ihr Leben genießen. Es war ein schönes Abendessen, was wir in Thorn hatten, und es wurde auch gelacht. Es wurde auch über ganz andere alltägliche Dinge geredet, aber es gibt eben etwas, was im Hintergrund steht und was sich dann auch immer wieder mal über so ein Gespräch legt. Und nicht nur deswegen, weil ich auch Deutscher bin. Vielleicht auch deswegen, aber sicher nicht nur. Und Polanski selber hat das alles ja auch und vielleicht noch schärfer erlebt, weil er jemand war, der ja schon älter war, als Polen besetzt wurde, als Krakau von der Wehrmacht besetzt wurde. Er ist eben 1933 geboren. Er war also 6 oder 7. Er hat erlebt, ich glaube mit 7, er beschreibt das alles in seiner Autobiografie, was ich jetzt erzähle, ziemlich genau. Er hat diese Autobiografie gute 40 Jahre nach den Ereignissen geschrieben. Sie ist 1985 veröffentlicht worden. Er hat als Kind erlebt, wie seine Mutter von der deutschen Wehrmacht verhaftet wurde. Er hat selber auch erlebt, wie dann irgendwann seine Schwester und sein Vater abtransportiert wurden. Er selbst konnte fliehen, beziehungsweise er ist untergebracht worden vom Vater, letztendlich bei einer sehr armen Familie von Bauern auf dem Land, katholische Bauern. Die wussten, dass sie ein jüdisches Kind verstecken. Die wussten, dass sie damit selber Todesgefahr auf sich nehmen. Und die das gemacht haben aus einer Form von sowohl unmittelbarer menschlicher Solidarität und Humanität als auch aus christlichen Überzeugungen heraus. Und in dem genannten Dokumentarfilm wird tatsächlich auch dieses Haus aufgesucht und es wird gefunden, es wird rekonstruiert und man findet dann auch die Nachfahren dieser Familie, die Polanski selbst seit den 40er Jahren eben nicht gesehen hat, wo er aber mehrere Jahre lang überlebt hat während des Krieges und der Besatzung und denen er sein Überleben zu verdanken hat. Man kann das nachschauen, also Hometown ist, glaube ich, der Titel dieses Films, aber man wird sehr leicht, wenn man Polanski und Horowitz googelt, Informationen zu diesem Film finden. Der lief auf einer Reihe von Filmfestivals, vor allem im vergangenen Jahr 2022. Und erzählt eben auch viel über Polanski, vor allem vieles, was man nicht so weiß. Und man sieht da auch einen anderen Roman Polanski nochmal. Polanski also in Frankreich geboren, die Familie ist, und aus heutiger Sicht klingt es natürlich absurd, aber sie sind vor dem französischen Antisemitismus in den späten 30er Jahren, im Jahr 1937, ausgewandert aus Frankreich nach Polen, weil sie sich dort sicherer gefühlt haben. 2 Jahre später hat die Wehrmacht Polen überfallen und erobert. Und der Krieg ist so ausgegangen, dass erstens mal Polanskis Mutter und seine Schwester in den deutschen Lagern ermordet wurden. Er hat es nach dem Krieg erfahren, dass sein Vater überlebt hat. Auch das hat er nach dem Krieg erfahren, dass weitere Angehörige der Familie ermordet wurden. Die meisten überlebt hat noch ein Bruder des Vaters. Und Polanski selbst ist im Krieg oder kurz nach dem Krieg, ich weiß nicht mehr genau, auch zum einen schwer verletzt worden durch einen explodierenden Blindgänger. Und er ist mindestens genauso schwer verletzt worden, weil er im Alter von, ich glaube, 12 oder 13, also kurz nach dem Krieg, von einem Mann, der auch ein Mörder war, überfallen und vergewaltigt wurde. Und auch das beschreibt er in seiner Autobiografie. Und alles diese Erfahrungen, die muss man, glaube ich, zunächst einmal zur Kenntnis nehmen und dann in irgendeiner Form mit einberechnen, mit einkalkulieren, wenn es darum geht, sowohl die Persönlichkeit Polanskis zu verstehen und die vielen Schattierungen dieser Persönlichkeit, die vielen Facetten, als auch natürlich, um sein Werk zu verstehen. Und wir erleben dann, wir können dann erfahren, dass hier ein Mann ist, der sich von ziemlich früh schon als Kind schon auch ins Kino bis zu einem bestimmten Grad geflüchtet hat, der die 50er Jahre und die frühen 60er Jahre in Polen erlebt hat, der dort auf die Filmschule ging und der in Polen, das gehört ja auch dazu, nicht nur in dem durch den Krieg extrem versehrten Polen und in einem Land, was auch den Antisemitismus kannte, wenn auch in nicht vergleichbarer Form, aufgewachsen ist als Jude. Und der aber eben auch aufgewachsen ist in einem Land des Warschauer Pakts im Kalten Krieg. Die Bedrohung durch mögliche Atomkriege, durch einen möglichen Dritten Weltkrieg, sei ja auch konventionell, die damals die Gemüter der Menschen beherrschten, die können wir uns, glaube ich, heute auch nur sehr begrenzt vorstellen. Polanski hat solche Erfahrungen in seinen ersten Filmen verarbeitet, die Filme, die auch, also gerade Messer im Wasser, aber dann auch, wenn Kattelbach kommt, die sehr polnisch wirken oder osteuropäisch in dem Sinn, dass hier auch ein absurder, skurriler, wenn man so will, sarkastischer und jedenfalls sehr, sehr schwarzer Humor diese grotesken, absurden Horrorgeschichten durchzieht. Und er hat dann eigentlich, wenn man so schaut, was er danach dann gemacht hat, er hat Der Ekel gemacht. Ekel, nicht Der Ekel, Ekel gemacht. Er hat Tanz der Vampire gemacht und Rosemary's Baby. Also er ist eigentlich diesem Horrorstoff zunächst einmal treu geblieben. Und dann kam der nächste schwere Schlag und der nächste persönliche Horror. Und denn Roman Polanski lebte dann in Amerika, in den USA, in Hollywood. Er war verheiratet mit der Schauspielerin Sharon Tate, die die Hauptrolle in seinem Film, die weibliche Hauptrolle in Tanz der Vampire spielt. Und als er selber nicht zu Hause war, ich glaube, er war in Europa, ist dieses Haus überfallen worden und mehrere Freunde und vor allem seine hochschwangere Frau Sharon Tate und das ungeborene Kind sind auf höchst brutale Weise ermordet worden, eigentlich muss man sagen abgeschlachtet worden, von der sogenannten Manson Family, einer Art Hippie-Sekte, nennen wir es mal so, über die man auch mehr erfahren kann, wenn man das möchte. über die Internet suchen oder Lexika oder natürlich auch über den Film von Quentin Tarantino, seinen letzten Film, der ja eine fiktive Variante, eine Variante mit Happy End von diesem Ereignis schildert. Also der Film Once Upon a Time in Hollywood, es war einmal in Hollywood, unbedingt empfehlenswert. Polanski hat, und das alles, dafür gibt es zahlreiche Filmaufnahmen, das ist in mehreren Dokumentarfilmen ausführlich erzählt worden. Ich sage die Titel der Dokumentarfilme gleich noch. Polanski hat ziemlich unmittelbar, ich glaube sogar durch Journalisten, von diesen Ereignissen gehört, von der Ermordung seiner Familie. Er ist zu Hause, er ist dann nach Hause gekommen in den Tatort, sein Haus, und er hat dort die Spuren des Verbrechens gesehen, weil das alles nicht so gesichert war und dass er da ziemlich unvorbereitet, eigentlich heute wäre das nicht mehr so, vermutlich, hofft man, vielleicht aber doch, in jedem Fall, dass man überhaupt nicht ihn irgendwie geschützt hat, auch vor sich selbst und vor dieser Erfahrung. Und es gibt Filmaufnahmen unmittelbar danach, wie ein unter Schock stehender, in Tränen aufgelöster Polanski dann von der Presse bedrängt wird, Interviews gibt. Und zu dieser ganzen Affäre der Ermordung seiner Frau und seines Kindes, die dann in einen Prozess gegen die Täter mündete, den Polanski beigewohnt hat, und dann hat er erstmal Amerika verlassen, die USA verlassen. Zu dieser ganzen Affäre gehört auch, dass man Polanski dann beschimpft hat und verfolgt hat und in einem gewissen Sinn von der Medienseite aus vor allem und von der konservativen, eher reaktionären Öffentlichkeit der Amerikaner. Denn Polanski, man hat gewissermaßen eine Verbindung hergestellt von der satanistischen Sekte der Manson Family zu den Filmen wie Rosemary's Baby, in denen es ja um den Teufel geht und eine Frau, die von einem Teufel besessen wird und schwanger wird und so. Und man hat dann aber auch diese Unterstellungen und diese Kurzschlüsse von Film und Leben und realem Horror und fiktivem Horror, die hat man dann auch ausgeweitet auf Polanski als einen Linksliberalen, einen Hippie, einen Regisseur des New Hollywood, der Aufbruchszeit und der kulturellen Revolte um 68. Es war die Zeit der Studentenproteste, der Proteste gegen Vietnam, der Bewusstseinserweiterungsexperimente mit Drogen und so weiter. Ich glaube, das ist alles bekannt. Wenn ich jetzt diese Stichworte sage, wisst ihr Hörer, was davon zu halten ist. Alles das spielt eine Rolle. Und man muss dann sehen, dass er eigentlich auch, er wurde auch antisemitisch beschimpft. Es wurde gesagt, ja, ein Jude, der solche perversen Filme macht, dem geschieht's recht in gewisser Weise. Und der perverse Zwerg, Polanski ist recht klein, da kam alles rein, was davon abgesehen, dass es auch den Horror der seiner Kindheit und Jugend wieder heraufbeschwören muss, die natürlich einen Menschen auch ohne das schon zeichnen würde fürs Leben. Und hier vermischen sich eben diese realen Erfahrungen mit den Erfahrungen zweiter Ordnung, also der Verfolgung durch die Medien, eine Hexenjagd anderer Art. Und ich denke, dass alles das natürlich sich in den Filmen niederschlägt und sicherlich auch in einer Auffassung des Lebens, nach der ein Mensch in den Tag hinein leben möchte, weil er sowieso nicht weiß, was morgen passiert. Eine Auffassung des Lebens, in der alles immer und jederzeit möglich ist, und eine Auffassung des Lebens, in der eben nichts sicher ist und der eigentlich das nächste Grauen garantiert um die Ecke kommen wird. Das alles schlägt sich, scheint mir, bis heute in seinen Filmen nieder. Es schlägt sich noch nieder in so einem Film wie den letzten über die Dreyfus-Affäre, in der es ja sehr eindeutig ist, dass wir hier einen Mann erleben, der von der Gesellschaft zum Täter erklärt wird, der das Opfer einer Hexenjagd, einer öffentlichen Hexenjagd wird, als Jude in einer christlichen Gesellschaft und der dann aber, weil sich das alles als falsch herausstellt, von dieser Gesellschaft rehabilitiert werden muss. Also Polanski erzählt auch in seinem letzten Film noch von der Relativität aller Urteile und aller Maßstäbe und aller Kriterien, mit denen man andere Menschen bewerten und beurteilen möchte. Und er erzählt natürlich von Hexenjagden und er erzählt natürlich auch von einer Gesellschaft, die sehr schnell dabei ist, sich ganz sicher zu sein in ihrer eigenen Blase und Urteile aus einer vermeintlich ganz sicheren Position, Urteile zu fällen, die ebenfalls wieder sehr von sich selbst überzeugt sind. Und diese ganzen Überzeugungen und diese ganzen nur scheinbar stabilen Wertekorsette, die möchte Polanski brechen. Das kann man, glaube ich, sagen. Das ist ein Leitmotiv seiner Filme. Und die Nähe dieser Motivik und dieser Filme, die ist ausführlich dargestellt worden, vor allem in zwei Dokumentarfilmen, die ich jetzt mal erwähnen möchte, die sich beide unbedingt lohnen. Der eine heißt Polanski im Memoir, der ist, glaube ich, von 2010 oder 11, lief seinerzeit auf Sundance, dem Sundance Film Festival. Und der Zufall will es, dass ich den zumindest vor nicht so langer Zeit gesehen habe auf YouTube. Ich glaube, dort könnt ihr ihn finden, im Original. Polanski im Memoir, googelt nach Polanski Biografie. Da gibt es auch viele andere Ausschnitte, auch Talkshow-Auftritte von Polanski in den 70er Jahren. Das Interessante bei Polanski ist ja, dass er die Öffentlichkeit nie gemieden hat. Dass er sich der Öffentlichkeit gestellt hat, obwohl auch diese Öffentlichkeit ihn ja nicht fair behandelt hat, noch nie. Und ihn bis zu einem bestimmten Grad verfolgt hat, immer schon, seit den 60er Jahren bis heute, aus verschiedensten Gründen, aber immer in der Überzeugung, Recht zu haben. Und Polanski versucht sie auch gar nicht, diese Öffentlichkeit vom Gegenteil zu überzeugen. Er versucht eher einfach, seine Sicht der Dinge darzustellen. Der zweite, in mancher Hinsicht meiner Ansicht nach bessere Dokumentarfilm über Polanski, heißt Roman Polanski Wanted and Desired. Und der ist ein bisschen älter. Es könnte sein, dass der ungefähr von 2007 oder 2008 ist. Eine Frau hat ihn gedreht. Und dieser Film erzählt ganz spezifisch von der Vergewaltigungsanklage, von den Vorwürfen, von dem, was Polanski auch zugibt, was er getan hat. Und auch von der Sicht der Opfer. Denn wenn ich vorhin sagte, Polanski ist auch ein Opfer, ist klar, dass er das hier nicht ist in erster Linie, sondern dass er in erster Linie Täter ist. Das Opfer heißt Samantha Geimer. Man vergisst oder übersieht ihren Namen oft und manchmal scheint mir auch gern. Nicht zuletzt auch diejenigen, die in ihrem Namen gerne sprechen möchten, die nennen dann ihren Namen gar nicht. Das Interessante an dieser Frau ist ja, dass sie durchaus die Ursache der Anklage ist und auch Polanski angeklagt hat und dass sie gleichzeitig auch Polanski verziehen hat und dass sie zu ihm zumindest insoweit ein Verhältnis hat, dass sie direkt, aber auch indirekt miteinander kommunizieren oder kommuniziert haben. Und bis zu einem bestimmten Grad sich, ich will nicht sagen versöhnt haben, aber sich doch getroffen haben auf einer gemeinsamen Ebene. Und Samantha Geimer ist zum Beispiel eine Frau, die möchte, dass die amerikanische Justiz die Verfolgung von Polanski einstellt. Der Film Wanted and Desired stellt ausführlich dar, was für Polanski spricht in diesem Fall im Verhältnis zur amerikanischen Justiz, was gegen die Darstellung spricht, dass sich hier einer einfach nur der gerechten Strafe oder dem gerechten Urteil entzogen habe. Denn so war es nicht. Polanski hat gute Gründe gehabt, der Justiz in den USA nicht zu vertrauen und vor der Urteilsverkündung, als er es noch konnte, aus den USA zu fliehen. Und das zumindest ist meine Position hier, und die stützt sich neben einigen anderen Dingen, die man auch im Internet nachlesen kann, wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte und an Fakten interessiert ist, stützt sich auch auf vieles, was in diesem Film dargelegt wird. So viel zu diesem sogenannten Fall Polanski. Mir scheint, es ist natürlich neben den vielen anderen Tragödien, die vielleicht auch noch schwerer wiegen, auch eine Tragödie für Polanski, dass sein Werk in der heutigen Situation der Öffentlichkeit, die sehr gerne moralisiert und die insbesondere darin ist sie sehr puritanisch, bei allem, was mit Sexualität zu tun hat, viel weniger bei Dingen, die mit Gewalt zu tun haben, sich gerne als Verfolgungsinstanz darstellt. Und die Medien werden sehr willige Helfer und Vollstrecker dieser Verfolgung. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich dann ist es so, dass Polanski, wenn der Name aufkommt, immer wieder von diesem bald 40 Jahre alten Verbrechen die Rede ist. Jede Strafe, wie hart sie auch ausgefallen wäre, wäre inzwischen abgebüßt. Aber man möchte Polanski nicht in seinen letzten Jahren einen Punkt geben, in dem er gewissermaßen sich vor der Verfolgung sicher sein kann. Wenn ich vorhin über die Klaustrophobie sprach, dann muss man das ja vielleicht auch nochmal im Licht sehen, was in der Schweiz passiert ist, wo er 8 Monate lang, waren es glaube ich, interniert war. Es war in einem Chalet, einem schönen Ferienhaus, aber eben doch interniert und Hausarrest. Und was das mit jemandem macht, der schon aus ganz anderen Gründen in Arresten war und der sich verfolgt fühlen musste oder vielleicht auch wirklich verfolgt wurde, das hat seinerzeit auch aus meiner Sicht viel zu wenig Leute interessiert. Diese Gründe, die ich aufführe, sind aber, glaube ich, einige der Gründe, warum die internationale Filmcommunity mit Polanski doch ganz anders umgeht, als es ein großer Teil und vor allem der lautstarke Teil der medialen Öffentlichkeit tut. Man geht mit ihm fair um, man behandelt ihn als Künstler, man leugnet nicht die persönlichen menschlichen Abgründe, aber man stellt sie in eine Perspektive. Trotzdem wird es schwer sein, dieses Werk zu beurteilen oder eben auf auch diese Abgründe zu kommen. Und ich habe es ja auch selber gesagt, ich glaube, dass man in diesem Fall weniger als bei irgendwem sonst das Werk vom Autor und vom Leben des Autors und von der Biografie trennen kann. Insofern ist das so, wie es ist, und das weiß auch Polanski. Mir scheinen seine Filme immer wert gesehen zu werden, egal wie interessant sie sind. Er hat immer einige Leitmotive, die liegen oft in einer bestimmten Form von Irritation des Zuschauers, Täuschung des Zuschauers. Es gibt eben sowohl so Thriller-Elemente, wie aber auch so Vexierbild-Elemente, dass man glaubt, etwas zu sehen und eigentlich dann etwas anderes sieht. Er spielt gerne mit dem Zuschauer. Er ist ziemlich virtuos in seinen Inszenierungskünsten. Und insofern lohnen diese Filme, angesehen zu werden. Es sind aber, möchte ich auch zumindest für mich sagen, keine Filme, die meine Perspektive auf das Kino entscheidend geprägt haben oder gar entscheidend verändert. Insofern glaube ich auch, dass man, dass Polanski nicht einer der ganz, ganz Großen ist. Er ist ein großer, ein bedeutender Regisseur, aber es gibt wahrscheinlich doch mehrere Stufen noch an Bedeutung, die über ihm über seiner Bedeutung für die Filmgeschichte liegen. Nichtsdestotrotz, ein respektables Lebenswerk, eine einmalige Geschichte und eine Geschichte, eine Lebensgeschichte, die auch sehr stark spiegelt die verschiedensten Seiten und Facetten des 20. Jahrhunderts und gewissermaßen auch durch die und durch die Filme von Polanski kann man auch vom 20. Jahrhundert eine ganze Menge lernen und erfahren. Und man erkennt Polanski-Filme auch so an einem bestimmten Ton, wenn man zwei, drei gesehen hat. Nicht jeden einzelnen, also Tess, glaube ich, erkennt man nicht. Und Watt erkennt man, glaube ich, auch nicht. Aber die meisten anderen dann eben schon. Und ich bin gespannt, was ihr, lieber Artischock-Leser, auch darüber denkt, was ich hier zu Polanski gesagt habe, insbesondere über seinen Rang in der Filmgeschichte. Ich bin mir relativ sicher, dass es einige gibt, die ihn für noch wichtiger halten und für ganz groß. Eine Weile hat man das ja mit Polanski getan. Vielleicht habe ich einfach nur vergessen, was an ihm so gut ist. Wie gesagt, es hat nie so ganz zu mir gesprochen, das Werk mich nicht ganz so beeindruckt wie anderes, wenn ich nur an den vergangene Woche verstorbenen William Friedkin denke. Und deswegen bin ich sehr daran interessiert, wenn es zwei, drei Argumente gibt, die mir dieses Werk vielleicht wieder noch etwas schmackhafter machen. So, dies waren jetzt die Bemerkungen zu Polanski. Ich möchte sehr kurz darauf hinweisen, weil eigentlich habe ich vieles davon schon geschrieben und das andere werde ich noch schreiben für nächste Woche auf das Filmfestival von Locarno. Das ist mit anständigen Preisen, interessanten Preisen zu Ende gegangen. Mir hat heute in ganz anderem Zusammenhang ein deutscher Regisseur erzählt, es würden ja bei Festivals eigentlich nur noch Frauen die Preise bekommen, Männer hätten überhaupt keine Chance. Da konnte ich ihn gleich beruhigen, weil in Locarno war das nicht so. Es hat ein iranischer Regisseur den Hauptpreis bekommen, es hat den zweitwichtigsten Preis ein rumänischer Regisseur bekommen. Insofern ist dieser Teil der Welt dann aus der Sicht des Herrn in Ordnung. Ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich nicht ganz so wichtig. Ich möchte vor allem das Gefühl haben, Preise werden vergeben für ein künstlerisches Werk, für etwas, was die Leute erreicht haben, eine künstlerische Leistung und nicht für Geschlecht. Was ich eigentlich an Locarno interessant fand, abgesehen von der Retrospektive, über die auch nochmal gesondert zu sprechen sein wird, Retrospektive zum mexikanischen B-Film, B-Movies, zum mexikanischen Studiofilm auch. Was ich davon abgesehen an den Locarno-Filmen eigentlich das Interessanteste fand, das waren vor allem die Filme, die so jenseits der Wettbewerbe liefen, die in den Nebenreihen liefen. Ich habe ein bisschen Scheu, das sage ich ganz ehrlich, über die deutschen Filme zu sprechen. Ich habe die gesehen. Ich bin von keinem restlos überzeugt und ich habe im einen Fall sehr massive Reserven, aber das möchte ich lieber schreiben, um da wirklich jedes Wort vorsichtig zu wägen und hoffentlich schaffe ich das bis nächste Woche, sonst kommt es irgendwann mal. Aber ich möchte über das reden, was mir gefallen hat, was eben wirklich so war, während ich glaube, dass die deutschen Filme Da ist man drin und denkt dann auch, ja, warum kommt jetzt so ein Film wieder aus Deutschland? Warum können die Deutschen nicht mal was ganz anderes machen? Das sind Filme, die man vielleicht mit Interesse sieht, die ich nicht gerne unbedingt ein zweites Mal sehe. Und in jedem Fall sind es keine Filme, von denen ich hinterher sagen würde, die haben mich glücklich gemacht. Oder das sind Filme, von denen erzähle ich jetzt gleich meinen Freunden, wie toll die waren. Filme, die genauso sind, die mich glücklich gemacht haben und die so toll waren, dass man gerne allen anderen davon erzählt, die kamen einmal mehr aus Frankreich. Und es ist halt so, man kann sich letztendlich doch immer auf Frankreich verlassen. Es gibt kaum ein anderes Land, ich würde immer noch denken, Fernost gibt es auch. Aber ansonsten, man kann eben nicht sagen, oh, ich gehe jetzt in einen osteuropäischen Film, der wird sicher lustig. Nein, der ist leider meistens nicht lustig. Der ist auch nicht so lustig, wie früher mal Andrzej Wajda oder Miloš Forman Filme lustig waren. Die Zeiten sind vorbei mit dem Kalten Krieg und mit dem Fall der Mauer wird der osteuropäische Film auch ernst und sozialpädagogisch und gewissermaßen zur Bebilderung von Politik und außerdem oft zur Bebilderung menschlichen alltäglichen Leidens. Und das wollen offenbar viele Leute im Kino sehen. Ich bin nicht so sicher, ob ich es sehen will. Jedenfalls will ich es nicht in dieser Massivität sehen, in dieser großen Menge, wie es dann tatsächlich im Kino ist, auch beim Filmfestival von Locarno. Eine Ausnahme ist, das soll man auch erwähnen, ein Film aus Ex-Jugoslawien, der heißt Excursion. Die Regisseurin habe ich gerade nicht zur Hand. Das schauen wir nach. Ich habe eben von den Männern gesprochen, die die Preise bekommen haben. Ich kann sagen, dass 3 von 4 Filmen, die mir besonders gut gefallen haben, 9 Filmen, dass die von Frauen gemacht wurden. Dazu gehört eben Excursion. Das ist die Geschichte über eine Schulklasse. Im Zentrum steht ein junges Mädchen, was ganz bezaubernd gespielt wird. Die sind alle so 15, 16. Und während die dann abends rumalbern und Flaschen drehen, Wahrheit oder Pflicht machen, sagt sie, sie hätte mit einem jungen Mann aus der Nachbarklasse, der auch ihr Nachbar ist, hätte sie geschlafen, hätte sie Sex gehabt. Das stimmt nicht. Und aus dieser Lüge, die alle glauben, entwickelt sich dann, dass die junge Hauptfigur Gefangene ihrer Lüge wird. Und das alles ist ein sehr intimes Porträt, eine sehr kluge Darstellung vom Lebensgefühl Heranwachsender. Und als solcher hat mir dieser Film extrem gut gefallen. Wir kommen in den 3 anderen Filmen in die etwas höhere Altersklasse, nämlich in diejenigen, die mit der Schule im einen Fall schon fast fertig sind und im anderen Fall geht es um Studium bzw. nach dem Studium. Mit der Schule fast fertig sind 2 junge Mädchen in einem Film, der auf Englisch bitten, also gebissen heißt, La Morsure im Original. Und der ist von einem jungen Mann, Romain de Saint-Blancard heißt er. Er erzählt hier von 2 Girls, die im Kloster sind und aus dieser Klosterschule ausreißen. Das Ganze spielt übrigens 1967 und hat besonderen Charme dadurch, dass es die Textur der alten Filme hat. Das Aussehen der bewegten Bilder und die Farben und die Kostüme. Und wir erleben einfach diese 2 Mädchen, die eine Nacht auf so einem sonderbaren Schloss verbringen, wo sie Yeye-Musik hören, wo sie Jungs kennenlernen, wo sie die Popkultur und den Sex und das Trinken und die Drogen für sich entdecken. Vampirismus-Motive mischen sich hinein. Ein schöner Film, ein vor allem Fashion-Statement oder Style-Statement. Der Film, der dann gewissermaßen von der Zeit nach dem Abi erzählt, der heißt La Voie Royale, also der königliche Weg, der Königsweg. Und der erzählt von einem jungen Mädchen aus einer Bauernfamilie, die versucht, die sehr schwere Aufnahmeprüfung für eine französische Elite-Universität zu schaffen. Lehrer empfehlen sie dahin, weil sie sehr gut in Mathematik und Physik und solchen Fächern ist, weil sie sehr gut denken kann. Und in dieser Schule, die so internatsartig funktioniert. Jeder hat sein Zimmer und man lernt sich kennen. Die kommen aus ganz Frankreich und sie kommen vor allem auch aus anderen Klassen. Sie kommen aus den höheren Ständen der ja immer noch sehr standesbewussten französischen Gesellschaft. Modern ausgedrückt könnte man sagen, es geht um Klassismus. Ich würde sagen, es geht vor allem um Erwachsenwerden. Und das ist ein Film, der einen sehr, sehr facettenreiches Porträt von Frankreich bietet. Übrigens ein Porträt von Frankreich, das auch nicht durch so viele Vorurteile belastet ist. Also man sagt nicht, die Franzosen sind doof, oh wie schrecklich. Das Schulsystem ist so elitär und elitär sein ist ja ganz doof.
und so streng und so hart und man muss doch vor allem glücklich sein und sich fair behandeln. Nee, das ist alles nicht so einfach. Dieser Film zeigt was ganz anderes. Der zeigt, was vielleicht das Gute im Elitären ist. Der zeigt, was das Gute an Strenge ist, an Auswahlkriterien. Der zeigt nämlich auch, wie man, modern ausgedrückt, durch so etwas empowered werden kann. Wie man stolz darauf sein kann, etwas geschafft zu haben. Wie man stolz darauf sein kann, sich selbst zu einer Höchstleistung angetrieben zu haben. Es ist gewissermaßen also das Lob der Höchstleistung. Es wird schon herausgearbeitet, dass es in mancher Hinsicht auch unangenehm und sozialdarwinistisch strukturiert ist. Auf der anderen Seite, dass es aber auch Chancen gibt und dass eben Gerechtigkeitsvorstellungen trotz aller Macht des Geldes und dem Einfluss der Familien letztendlich Vorstellungen von Gleichheit und Gerechtigkeit dem Ganzen zugrunde liegen. Und vor allem aber ist das kein Film, der irgendwie predigt, auch wenn sich das jetzt gerade so angehört hat bei mir, sondern es ist ein Film, der zeigt, in der man sehr nah vor allem an der jungen Protagonistin ist, auch an denen, die sie dann so kennenlernt in dieser Schule. Man beginnt diese Schule zu verstehen, man bangt mit ihr und erlebt einfach dieses harte Jahr, was dann ähnlich wie in anderen Filmen, die wir schon gesehen haben, zum Erfolg führt. Letztendlich also ein Happy End. Und ich finde es ganz schön, im Kino manchmal ein Happy End zu sehen. Der beste dieser Filme ist dann einer, der auch ein Happy End uns zeigt. Und der heißt Première Affaire, stammt von einer Regisseurin, die heißt Victoria Musiedlak. Und das ist ein tatsächlich ganz hervorragendes Debüt. Die Hauptrolle spielt Noé Habita. Die kennt man aus dem Film, der in Deutschland rauskam, Ava hieß er. Man kennt sie auch aus zwei, drei anderen Filmen. Ich überlege gerade, wie dieser Film hieß, natürlich Charlotte Gainsbourg eine Radiomoderatorin spielte, der in den 80er Jahren spielte, alleinerziehende Mutter, zwei Kinder und die nehmen ein Straßengirl auf. Das Ganze spielt in Paris und dieses Straßengirl, so ein bisschen obdachlos, vor allem obdachlos, aber auch sie nimmt auch Drogen, sie hat auch eine gewisse Punk-Attitude und diese junge Frau wird gespielt eben auch von Noé Habita. Daher könnte man sie kennen. Hier jedenfalls spielt sie eine junge Anwältin, die in Paris auf eine Party geht in der ersten Szene und dann angerufen wird von ihrem Chef, dass sie jetzt ganz dringend nach Arras muss. Arras ist die Stadt der Gerechtigkeit insofern, weil es die Stadt ist, wo Robespierre, der französische Revolutionär, der mit einer ganz bestimmten, sehr harten, kühlen Form von Gerechtigkeit operierte, die viele Menschen einen Kopf kürzer machte, wo der geboren wurde. Und in Arras begegnet sie, die vollkommen unerfahren ist, die sowas noch nie gemacht hat, einem ziemlich unsympathischen, ziemlich ekligen jungen Mann, der gleichzeitig komplett verstört ist und hilfsbedürftig ist. Und sie hat eine große Empathie und sie kümmert sich um den. Sie wird seine Anwältin, er ist ihr zugeordnet worden. Und Anwältin heißt jetzt erstmal, weil es noch keinen Prozess und keine Anklage gibt, sie begleitet ihn bei den Verhören. Und da gibt es jetzt von hier an eigentlich drei Erzählstränge, die parallel miteinander vermischt werden und parallel ablaufen. Der Haupterzählstrang ist der dieses Falls. Kurz gesagt, verteidigt sie guten Glaubens an seine Unschuld diesen jungen Mann, der uns Zuschauern sehr unsympathisch ist. Und irgendwann stellt sich dann heraus, dass er tatsächlich der Mörder ist. Das weiß aber nur sie sicher. Und er hat es ihr gegenüber zugegeben. Und das Ganze führt dann zu einem moralischen Grunddilemma, nämlich der Frage, wie sie sich zu entscheiden hat. Und sie entscheidet sich für die richtige Sache, nämlich dafür, dass Gerechtigkeit, für die Gerechtigkeit und den Rechtsstaat, und Gerechtigkeit ist das Gegenteil von Willkür und Selbstjustiz, Und Rechtsstaat ist die Legitimation durch Verfahren. Wenn die Verfahren nicht funktionieren, dann ist der Angeklagte freizusprechen, wenn es Fehler im Verfahren gibt auch. Er ist auch dann freizusprechen, wenn wir Zuschauer um seine Schuld wissen. Und das ist ein schwerer Brocken, den wir hier schlucken müssen. Aber das ist gerade die Stärke des Films, dass er uns diesen schweren Brocken schlucken lässt, dass er uns klar macht, warum es so sein muss, weil wir mit dieser jungen Anwältin mitgehen und weil wir von ihr überzeugt werden. In Diskussionen, die sie zum Beispiel mit ihrer Familie führt. Und hier kommen wir zum zweiten Erzählstrang. Der zweite Erzählstrang ist, ihre Familie, es sind Franzosen, aber es sind Algerier, ja, Algerien-Franzosen, die in den 90er Jahren nach Frankreich kamen. Und hier spielt einfach immer noch diese Heimat eine Rolle. Das heißt, die verlorene Heimat, die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, die Erfahrung der Diaspora und dieses nicht ganz angekommen zu sein, sich nicht ganz zu Hause zu fühlen in Frankreich, das spielt eine Rolle. Das wird porträtiert anhand vor allem der drei Figuren, nämlich dieser von Noé Habitat gespielten Figur, ihrer älteren Schwester und ihrer Mutter. Und der dritte Erzählstrang ist der, dass sie sich in den Polizisten, der das Verhör leitet, verliebt, mit ihm eine Affäre beginnt, bei der er nicht ganz ehrlich ist und sie ist schwer enttäuscht, als sie das herausfindet, nämlich, dass er doch verheiratet ist, das hatte er nicht erzählt und Kinder hat und so weiter. Und insofern ist es für sie schon auch ein Erfahrungs- und ein Lernprozess, ist aber vor allem ein Lernprozess für uns, denn obwohl sie mit ihrer Familie sich von ihr distanziert hat, obwohl sie diesen Geliebten wieder fallen gelassen hat, nachdem er sie betrogen hat, und obwohl sie etwas gemacht hat, was sie selber auch schwer belastet hat, nämlich einem Mörder zur Freiheit verholfen, obwohl alles das der Fall ist, hat sie sich gewonnen und steht sie für sich. Und sie sitzt im letzten Bild wieder in einem Verhörraum und sie hat einen neuen Fall. Und wir bekommen noch mit, dass dieser neue Fall offenbar ein der Pädophilie-Angeklagter ist. Und sie sagt diesem, auch nicht sehr sympathischen Wildfremden, ich bin für sie da. Ihre Wahrheit ist meine. Und das fand ich ein sehr schönes Filmende. So viel also zu Locarno. Und ich habe jetzt schon über eine Stunde in diesem Podcast gesprochen, weil ich dann doch viel länger als erwartet von Polanski erzählt habe. Deswegen lasse ich jetzt die aktuellen Filme einfach weg, die ich noch vorhin so mutig angekündigt hatte oder so naiv. Ich möchte einfach nur sagen, Kandahar ist ein ganz schön derber Rambo für unsere Zeit. Past Lives ist ein Film, der schön ist und unbedingt sehenswert, aber der Hype um ihn ist ein bisschen zu groß. Und Les Armandiers wiederum ist ein Film, der sehr, sehr sehenswert ist, der in mancher Hinsicht eine moderne Version von Fame ist, die aber vor allem auch die historische Wahrheit für sich hat, die von den 80er Jahren erzählt. Die Regisseurin ist selber in den 80er Jahren auf der Schauspielschule gewesen und ist Valeria Bruni Tedeschi heißt sie, und sie ist auf der Schauspielschule gewesen, die der sehr berühmte, hoffentlich heute immer noch berühmte, später auch zum Filmregisseur gewordene Theatermann Patrice Chéreau geleitet hat. Les Armandiers in Paris Nanterre. Und dieser Film hat die Erinnerung an die 80er Jahre für sich. Es ist ein nostalgischer Film bis zu einem bestimmten Grad, der die Schattenseiten der 80er Jahre aber nicht verleugnet. Aber er hat dann doch eine Pointe, die sehr, sehr aktuell ist. Und diese Pointe ist die, dass erstens mal auch hier wieder Kunst unbedingt elitär und hierarchisch zu sein hat. Aber vor allem, dass das Lebensgefühl ein ganz anderes war. Und gewissermaßen hält er der unsrigen Zeit den Spiegel vor. Und Valeria Bruni Tedeschi macht kein Hehl daraus, dass sie mit der heutigen Zeit auch nicht wahnsinnig viel anfangen kann, sondern dass sie sich eigentlich sehen nach einer Zeit, in der Künstler ganz offen gesagt haben, Kunst ist nicht demokratisch, Kunst ist von Autorität geleitet, wie das Patrice Chéreau gesagt hat, in der aber auch man sich nicht dauernd gut und anständig benommen hat oder benehmen musste, weil erwachsene Menschen nicht dauernd öffentlich gemaßregelt wurden und Betragensnoten bekamen, sondern man rauchte, man trank, man hatte freien Sex, man nahm Drogen, man nannte das Drogennehmen nicht sofort Drogenmissbrauch, wie es heute gerne heißt, auch in manchen Filmkritikerinnen-Texten. Und es war eine Zeit, in der die Kunst vielleicht schwieriger war und ungerechter, das Kunstmachen, aber in der die Kunst besser war. Besser im Sinne von, dass sie wichtiger war für die Gesellschaft, dass sie spannender war fürs Publikum, dass sie kommunikativer war und sich also mit dem Publikum und mit ihren Gegenständen auseinandergesetzt hat in einer streitbaren, kreativen Art und Weise und dass sie aus all diesen Gründen in der Gesellschaft einen ganz anderen Stellenwert besaß. Heute interessieren sich sehr viele Leute überhaupt nicht mehr um Kunst, für die Kunst. Und das färbt natürlich auf das Selbstbewusstsein der Menschen ab. Die Künstler haben heute kein Selbstbewusstsein mehr. Sie sind beflissen und sie sind relativ langweilig, jedenfalls in einem Land wie dem unsrigen und in Europa scheint mir, im Westen insgesamt, weil Kunst einfach auch für diesen Westen, so wie er Kunst handelt, nicht so wahnsinnig relevant ist. Sie ist noch nicht mal ein Beispiel einer Utopie, eines besseren, schöneren Lebens. Sie ist aber auch nicht eine Kritik der Gegenwart, sondern sie ist eine Bestätigung der Gegenwart. Und sie ist den Maßstäben der Gegenwart viel zu sehr verpflichtet. Sie dient dazu, dass man sich in der Gegenwart wohlfühlen kann. Das ist aber nicht der Sinn der Kunst. Wohlfühlen ist sowieso nicht der Sinn der Kunst. Ich glaube auch nicht der Sinn des Lebens. Aber das alles ist etwas, was man vertiefen müsste. Der Film wirft jedenfalls diese Fragen auf. Der Film Les Armandiers von Valeria Bruni-Tedeschi, aus meiner Sicht eindeutig der Film dieser Woche. Wenn man einen wählen muss und wählen möchte, dann sollte man in den reingehen. Er heißt auf Deutsch Forever Young, haha, ja, ein deutscher Titel, wie so oft auf Englisch. Aber so heißt er und so kann man ihn finden. Und man sieht ihn sich natürlich, wenn man irgendwie kann, im Original mit Untertiteln anscheinend mir. Aber ansonsten kann man ihn auch auf Deutsch gucken. Über alle diese drei Filme habe ich auf Artischock geschrieben und man kann da auch ein bisschen ausführlicher und differenzierter vielleicht auch noch die Begründung für meine jetzt sehr kurzen und steilen Thesen nachlesen. Das war der Artischock-Podcast für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für das Lesen und das Hören anderer Podcasts, das Lesen unserer Texte. Dass der Treue oder der Loyalität zu Artischock, auch wenn euch mal ein Text nicht gefällt, geht mir genauso. Und wir werden weitermachen. Ich glaube, dass irgendwann auch noch mal zu den wunderbaren Filmen Barbie und Oppenheimer ein paar Dinge zu sagen sind und vielleicht auch noch andere Stimmen gehört werden müssen. In 2 Wochen gehen schon die Filmfestspiele von Venedig los. Darauf freut ihr euch sicher genauso wie ich mich. Auf die Berichterstattung bei Artischock und vielleicht hören wir uns zwischendurch auch noch. Ansonsten lesen wir uns bei Artischock auf Facebook und auch irgendwo anders. Eine schöne Kinowoche wünsche ich allen. Bis bald.